So, weiter geht's im zweiten Teil mit Friedhof Detzner. Und der Gründer von Jimdo sitzt wieder hier. Wir wollen über die Zukunft reden, aber bevor wir in die Zukunft gehen, muss ich dir die Frage stellen, warum habt ihr einen Koch?
Oh. Was glaubst du denn?
Damit ihr gutes Essen habt.
Ja, das stimmt.
Nein, es ist auch ein guter Koch.
Ne? Das ist ein sehr guter Koch, ja. Als wir nach Hamburg gezogen sind vom Bauernhof,
da war Mutti nicht mehr da.
Im Endeffekt hast du recht. Und also was wir gemacht haben, ist immer, wenn wir gemerkt haben, da ist irgendein Thema, da brauchen wir mehr Zeit, müssen wir länger sprechen. Dann haben wir es auf den Zettel geschrieben und sind einmal die Woche abends essen gegangen. Und in dem Restaurant Teufelsküche hieß das Ding, hat Sam gearbeitet. Und Sam ist ein sehr lustiger, großer, schwarzer Mann. Und dann habe ich immer laut gelacht und er immer laut gelacht. Und dann hat er sich umgedreht und gesagt, wer bist du denn hier? Und so. Und wir waren dann halt immer öfter da und er hat dann irgendwie spezielle Sachen für uns gekocht. Und ist halt einfach ein guter Freund geworden.
Ja.
Und irgendwann, also da waren wir drei Leute. Und da haben wir halt irgendwann so gemerkt, so ja, alles klar, wenn wir mal größer sind, den mal einstellen, das wäre richtig cool.
Krass.
Und das haben wir letztendlich dann irgendwann gemacht, weil dann waren wir 7, 8 Leute und da sind wir immer noch mittags zusammen essen gegangen. Und das hat geklappt, ne? Konntest du in ein Restaurant gehen. Aber wenn du dann irgendwie so eine Größe hast von 30, 40 Leuten, dann geht das halt nicht mehr, dass du zusammen an einem Mittagstisch sitzt. Und eigentlich finde ich das was sehr Schönes, weißt du, wenn du nämlich zusammen Mittag isst, dann hast du die Chance, einfach mal locker miteinander zu sprechen. Gutes Essen, finde ich, hat auch was mit Kultur zu tun. Und Zeit zu haben dafür ist was Schönes. So. Und dann haben wir irgendwann einfach so gesagt, so ja, fragen wir Sam mal, haben ihn angerufen und gesagt, so Sam, der hat zu der Zeit mittlerweile in London im Sterne-Restaurant gearbeitet.
Nein, wirklich?
Ja, richtig, richtig cool. Und dann haben wir gesagt, so ey Sam, wenn du nach Hamburg kommst, für dich bauen wir eine Küche. Und dann hat er gesagt, so, ja, alles klar.
Ach, krass. Und wie lange ist der jetzt schon bei euch?
Du wirst mit 3 oder 4 Jahren sein.
Krass, also fühlt sich wohl.
Ja, total. Wir haben gerade eine neue Küche gebaut.
Eine größere. Da kommt jetzt jedes Jahr an, wenn ich möchte, aber jetzt.
Ja, mit 250 Leuten, das ist auch ein ganzes Küchenteam. Also,
echt?
Ach, jetzt ist ein ganzes Küchenteam. Wow. Krass. Ja, sind schon 4 Leute.
4 Leute.
Und andere Firmen haben nicht mal Wasser.
Und das heißt, da sitzen 4 Menschen, die machen was? Also Mittagessen oder wie?
Ja, das ist so, der hat jeden Tag ein Menü. Und also so 4, 5 Gerichte hat er und kannst du halt aussuchen. Und ja, klebst einfach deinen Magnetkopf an das Ding, was du essen möchtest. Und dann kocht er das halt quasi direkt vor dir. Und ist eine offene Küche, kannst vorne reingucken. Er kennt halt die ganzen Leute, weiß auch so ein bisschen, wer was gerne mag. Und
ach,
ja, kriegst du das da. Und
also wirklich auch Live-Cooking. Also ja, ist nicht so irgendwie hier kantinemäßig.
Nee. So richtig, wir haben eine richtig coole Küche unten jetzt hingebaut, eine offene, wo das auch gleichzeitig quasi unser Eingang ist und du kannst halt drunter gehen, kannst essen in Ruhe.
So ein bisschen wie bei Vapiano, da sagst du,
das ja, ist cool, würde ich sagen.
Ja, cool. Also ich würde sagen, ich lade mich gleich mal selber ein.
Ja, auf jeden Fall.
Ich kann mir gar kein Bild vorstellen, gerade das würde ich mir gerne mal live angucken.
Ja, das macht schon Spaß. Das ist echt cool und ist natürlich auch super. Du kannst halt Gäste einladen. Wenn du ein Vorstellungsgespräch hast, du kannst halt Leute wirklich reinholen, zu dir entladen und sagen, hey, also zum Mittagessen verabreden, gehst hinter deinen Rechner, guckst dir Sachen an. So,
nein,
das macht schon Sinn.
Was ist das denn, ja?
Also es macht einfach wirklich Sinn.
Ja, es macht Sinn.
Hier werde ich auch ganz, ganz viel von allen möglichen Blättern und Fachzeitungen und so weiter als Beispiel genannt für eine gute Arbeitskultur und ähnliches. Mhm. Auf der anderen Seite sagst du aber, was auch irgendwie nachvollziehbar ist, ihr wollt euch selber wohlfühlen, für euch ist es irgendwie natürliche Evolution gewesen,
ja,
ein Stück weit. Was können sich denn tatsächlich, also wie müssten Firmen vielleicht in Zukunft umdenken? Ich würde jetzt gar nicht sagen, was können sich Firmen von euch abschneiden oder abgucken, sondern wie müssten Firmen in Zukunft ticken, um praktisch auf den neuen Arbeitsmarkt vorbereitet zu sein?
Ich glaube, es geht letztendlich an den Punkt um Vertrauen. Also vertraue ich den Mitarbeitern, dass, keine Ahnung, wenn ich gute Arbeitsbedingungen schaffe, dass sich das halt lohnt. Und ich glaube, ich kann das nicht direkt messen oder ich kann das nicht direkt kalkulieren, sondern ich muss halt schon so irgendwie checken, macht das an sich Sinn? Also zu vergleichen, also ich glaube daran, dass ein sehr gutes Arbeitsumfeld, in dem Leute sich wohlfühlen und Leistung bringen wollen, auch dazu führt, dass du insgesamt echt ein cooles Produkt bauen kannst und eine coole Firma bauen kannst, um unseren Kunden richtig zu helfen.
Mhm.
So, und dann heißt es, Aber also, wie kannst du das genau quantifizieren? Wahrscheinlich schwer.
Nee, quantifizieren meine ich gar nicht. Also im Grunde geht es ja so ein bisschen um so eine Art des Denkens. Ja.
Yeah.
Weil ihr einfach sagt, okay, wir sind so und wir haben uns immer das gewünscht und wir haben auf deren Sache, das war für uns erstmal eine Gedankenburg oder eine Wolkenburg. Mhm. Jetzt können wir uns aber leisten, jetzt machen wir es einfach mal.
Mhm.
So, und bei euch ist natürlich ein Stück weit auch in der DNA verankert, weil ihr seid organisch gewachsen,
ja, genau.
So wie ihr seid. Und das widerspiegelt einfach das, was ihr seid und auch mal sein wolltet. Zum größten Teil.
Ja, ich verstehe. Ja.
Auf der anderen Seite gibt es dann Firmen, die sind meinetwegen 100 Jahre alt und die haben eine strenge Hierarchie und sagen aber, da gibt es jetzt auch einen Führungswechsel, der alte Vorstand geht jetzt in Rente und der neue kommt rein und sagt, wir wollen jetzt auch sowas wie Jimdo machen.
Ja.
Das ist natürlich ein dickes Brett dann für viele.
Ja, ich glaube auch, also ich glaube, das, was wir haben, ist eine Ausprägung von wer wir sind und wie wir die Firma gebaut haben. Und ich glaube, es hat was mit der Persönlichkeit zu tun, wie man angefangen hat und wie man es weiterentwickelt hat. Und letztendlich ist es, glaube ich, nie gesund zu sagen, wir wollen jetzt genau das, was die da haben, sondern ich glaube, das Ganze ist halt ein Weg, eine Transition und ein Schritt-für-Schritt-Prozess, in dem du halt gucken musst, ja, was mache ich denn, wie kriege ich die Sachen miteinander hin und keine Ahnung, ich finde halt diesen Gedanken, man geht diesen Weg zusammen, man verbessert Sachen und kriegt halt irgendwie eine Verbesserung insgesamt halt hin. Einen coolen, also wenn du merkst, ja, alles klar, wir machen die und die Sachen und die Leute kann nutzen zum Beispiel das nicht aus, dass wir Arbeitszeiten nicht kontrollieren, weißt du, dann ist es ja quasi auch vom Management eine Vertrauensfrage, zu sagen, ja, cool, das war wohl richtig, dass wir da jetzt nicht mehr genau hinkommen und auf der anderen Seite, was halt auch mal passiert, passiert halt, dass der ein oder andere das vielleicht dann doch ein bisschen zu doll ausnutzt und dann hast du eigentlich als Unternehmer die Wahl zwischen, ja, okay, dann mache ich jetzt doch starke Regeln und Gesetze für alle und bestrafe eigentlich alle inklusive dir selber dafür. Oder du kriegst es hin zu sagen, ja, okay, das ist ein Einzelfall, darum muss ich mich kümmern oder da muss ich nochmal irgendwie gucken, dass wir das klären. Und nehmen das nicht zum Anlass, quasi generell eine Regelung zu machen, dass es nie wieder passieren kann, was auch nicht stimmt, glaube ich.
Es gibt ja auch ganz oftmals in solchen Teams, gerade wenn die Teams merken, sie haben gewisse Freiheitsgrade, sie woanders nicht haben, dass es doch gewisse Selbstregulierungsmechanismen gibt.
Ja, klar.
Und dass die Teams halt selber sagen, ey, pass mal auf, du fällst dir gerade ein bisschen auf oder aus der Reihe.
Ja.
Das kriegt nicht mal einen Griff, sonst werden wir alle irgendwie, also sonst ist uns alle irgendwie doof. Bevor das überhaupt erstmal
bei euch ankommt. Die müssen es ja auch lernen. Also du, stell dir vor, du bist immer, also es gibt ja die Menschentypologie nach McGregor, diese X- und Y-Menschen, wo der X-Mensch, dem man nicht vertraut, der Regeln braucht, der ist faul, der hat keinen Bock. Und die Y-Theorie sagt ja, ne, dem gibst du Vertrauen, was du ja sagst, und dann bringen die Leistung freiwillig, haben Lust. Und wenn du jetzt aus dieser X-Welt in die Y-Welt gehst, das musst du aber erstmal lernen. Ja. Also du wurdest immer, und jetzt sagt dir auf einmal, ja, du kannst gehen, was du willst. Und dann nutzt du es vielleicht aus, weil du denkst, boah, das wollte ich doch. Und dann so, oh, das ist ein Geschenk. Und das musst du lernen. Also ich glaube, dass auch hier das ein Weg ist, dass Leute vom X zu Y auch gepolt werden.
Ja.
Und
ja, ich glaube, du brauchst so ein Vehikel, also ein Konstrukt, das du vertrauen kannst. Und das ist Feedback meiner Ansicht nach. Also du musst musst es halt hinkriegen, regelmäßig zu gucken. Alles klar, wie funktioniert, also keine Ahnung, auch wenn du jemanden einstellst, so, da musst du halt einfach, du hast eine bestimmte Vorstellung, dass der gut für den Job passt oder dass das gut zusammenpasst und du musst es halt hinkriegen, regelmäßig darüber zu sprechen. Und im Idealfall machen wir das so, dass wir halt quasi nach einer Woche oder nach zwei schon mal das erste Feedbackgespräch haben, dann nach
zu schnell schon, ja.
Genau, nach einem Monat, nach drei Monaten und dann auch nochmal nach Ablauf, also vor Ablauf der Probezeit, dass wir halt irgendwie konstant Feedback geben, so dass du halt. Dass da irgendwie nicht eine große Überraschung auf einmal um Ende kommt, sondern dass du halt eher das Gefühl hast, ja, alles klar, ich weiß, wo es lang geht oder ich weiß, was vielleicht auch nicht so gut in Ordnung ist und wie kriegst du halt hin.
Und auch beidseitig.
Genau. Das
ist ja nicht nur eine Einbahnstraße, du musst hier, sondern auch, ne, also dem dann, wie könnt ihr ihm noch helfen, weg vom X, ne? Also das kann ja auch.
Und wir machen zum Beispiel auch so, dass wir einmal, schaffst du ehrlich gesagt, alle eineinhalb Jahre, dass ein Coach bei uns reingeht und Kernleute bei uns interviewt zu unserem Führungsverhalten von uns drei Gründern. Und dann Fragen stellt. Mhm. Es wird anonymisiert, sodass wir nicht wissen, wer was gesagt hat. Und dabei haben wir eigentlich auch nochmal die Möglichkeit zu sagen, okay, also wie nehmen die Leute uns eigentlich wahr? Wie viel Vertrauen haben die an welchen Stellen in uns? Welches Verhalten von uns nervt oder wäre cool, wenn es anders wäre? Und das ist für uns. Also ich bleib mal bei mir, für mich ist es total cool, das zu haben, weil du auch merkst, die Leute geben sich echt Mühe und nehmen das als Chance, eigentlich einem direkt was zu sagen, was auch vielleicht besser wäre. Und also ich nehme das viel und arbeite dann auch mit mir selber daran, zu sagen, okay, das sind die Punkte, die ich auch für mich selber verändern möchte.
Wie deprimierend ist sowas?
Das ist überhaupt nicht deprimierend, aber das ist auch schon... du musst schon einfach mal hingucken und sagen, ach krass, also da sind schon einfach... Also,
Augenöffner dabei, ne?
Ja, genau. Jeder hat, glaube ich, blinde Flecken.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Genau, und du wirst halt auf deine blinden Flecken gestoßen.
So. Genau, ja.
Und das ist halt initial, glaube ich, nie total leicht, aber letztendlich immer total gut, weil ich meine, die Frage ist halt, was machst du dann mit diesen blinden Flecken, wenn du sie siehst und wie gehst du damit um? Und das ist schon total wertvoll. Also ich bin super, super froh, dass wir das machen.
Weil du kriegst ja kein Feedback. Das ist ja ein generelles Geschäftsführer- oder Abteilungsleiterproblem. Das ist kein ab einer bestimmten Position kriegst du kein Feedback mehr. Und wenn du ein Feedback bekommst, dann kein ehrliches mehr, weil da geht es dann um Positionen, um Politik in Konzernen, dann irgendwann auch um Politik.
Ja, genau.
Das heißt, du kriegst kein ehrliches Feedback mehr. Und ich finde, das hat Größe zu sagen, komm, das hole ich mir mal. Ich habe selber mal ausprobiert im Studium. Das ist ganz witzig. Ja. Da habe ich meine 6 besten Freunde interviewt.
Also
ich habe gesagt, so, hier folgendes, ich habe ein paar Fragen und das war für die total unangenehm am Anfang. Und nee, ich mag dich, ne? Du bist nett,
sympathisch.
Also so wirklich, so Standardkram. Ne? Da habe ich gesagt, nein, ich möchte jetzt mal Dinge wissen, wo du, wenn ich gleich nach Hause gehe, wo du sagst, boah, das hat mich genervt oder so. Und dann haben wirklich diese 6, meine 6 besten Freunde haben, wie du sagst, blinde Flecken.
Mhm.
Ja, also es war sehr privat. Es ging jetzt nicht darum, wie bin ich im Business, sondern es ging wirklich darum, wie empfindest du mich als Mensch.
Ja.
Und da waren Dinge, und alle 6 haben eigentlich immer das Gleiche gesagt. Und da waren
Was haben die gesagt?
Jetzt ist es gerade wieder deprimiert. Ich habe 3 Jahre gebraucht, um das zu verarbeiten. Nein, aber es war so fucking, das war der Hammer.
Ja.
Also du wurdest auf Dinge gestoßen, wo du denkst, nee, niemals. Und dann doch. Und dann haben die sich geöffnet nach 10, 20 Minuten und dann das und dies und das. Und du denkst, du bist der schlechteste Mensch der Welt.
Ja.
Aber das war wirklich dann ernst gemeint und ehrlich gemeint. Und wenn man das dann nimmt und nicht als böse erachtet, sondern sagt, okay, das bin ich, das ist ein Teil von mir.
Aber letztendlich sagen die Leute was, um dir zu helfen, es besser zu machen. Ne?
Genau.
Jegliche Kritik ist eigentlich so. Man nimmt es halt zu schnell sehr, sehr persönlich, was auch total menschlich ist. Das verstehe ich auch.
Aber und das ist eine Kompetenz, von der wir alle, also die, auch wenn jetzt irgendjemand zuhört und sagt, Mensch, ja, wie kriege ich denn Feedback? Frag danach. Also das ist das Einfachste, was man tun kann. Und nachbauen, sagen und auch Vertrauen hier. Ne? Du darfst sagen, was du willst. Du hilfst mir.
Mit wie vielen davon bist du noch befreundet?
Ich habe alle danach abgesagt, ihr seid Arschlöcher, das stimmt nicht.
Ich habe selber ganz anderen Eindruck.
Ja, genau. Ich bin toll.
Ja, was auch cool ist daran, ehrlich gesagt, es geht viel um deine Schwächen, aber es geht auch um deine Stärken.
Ja.
Und das Witzige ist, manchmal kennst du deine eigenen Stärken gar nicht. Also weil dass du in irgendwas gut bist, das fällt dir dann so leicht, dass du gar nicht merkst, dass du darin eigentlich gut bist. Und manchmal braucht es jemanden von extern, der sagt, oh, immer wenn du das so und so machst oder keine Ahnung, das machst du besonders gut. Was keine Ahnung, auch manchmal dazu führt, dass du merkst, ja, vielleicht sollte ich dann davon vielleicht auch noch mehr machen.
Genau.
Wenn du es einfach vorher gar nicht am Zettel hattest.
Ja, so. Konzentrier dich auf deine Stärken und nicht nur auf die Schwächen.
Genau.
Ja.
Du kannst jedenfalls hast du die Wahl dann.
Man kann die Schwächen nur ein bisschen abmildern. Man sollte jetzt nicht sagen, ich meine, wenn jeder sagt, du bist unempathisch, dann solltest du jetzt nicht der empathischste Mensch der Welt werden wollen. Das wird nicht klappen.
Wahrscheinlich,
Konzentrier dich auf deine Kernkompetenz, aber versuch die Negativ- oder die Schwächen so ein bisschen zu bearbeiten.
Ja.
Das ist ja so der Kern. Ja, klasse, super. Also ich glaube, ich habe es auch schon öfter gehört, dass Leute, also Geschäftsführer oder so, dann sagen, sie gehen dann zu einem externen Coach einfach, weil es ein Riesenproblem ist, kein Feedback zu bekommen.
Ja, genau.
Kriegst du Feedback?
Ja.
Okay.
Ja, das Ding ist, ich bin ja die 12-Mindest-Organisation und da sind wir relativ gleichgestellt alle.
Mhm.
So, und ich habe zwar mal angefangen damit, klar, hören die Leute vielleicht dann hier und da nochmal anders zu, aber es gibt dann noch ein paar Leute, die mir dann tatsächlich nochmal ziemlich klar sagen,
was sie nicht so gut fanden.
Olli, das war jetzt Kacke. Ach so.
Ja, das ist schwierig.
Man reflektiert dann dadurch.
Wenn du eine verantwortliche Position hast, dann wird es, glaube ich, schwierig.
Ja.
Und glaubst du, dass es überhaupt noch Hierarchien geben wird in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten?
Mm. Na, also wir sind gerade dabei, tatsächlich ein paar einzuführen und da mehr zu machen.
Ach
so. Ja. Nee, was heißt nicht, wir steuern gegen. Also ich glaube, ich erzähle mal kurz, was wir machen und dann können wir ja mal den Bogen spannen, was wir glauben, was in der Zukunft so ist. Also bei uns war das so, dass wir drei das Unternehmen gebaut haben und wir haben es sehr doll um uns herum gebaut und irgendwann haben wir gemerkt, dass wir zum eigenen Engpass für das Unternehmen werden, wenn es um die Geschwindigkeit geht, wie schnell wir Entscheidungen treffen können. Und dann haben wir festgestellt, ja Mensch, da brauchen wir eigentlich noch andere Leute, die da noch mehr Entscheidungen treffen. Und so durch die Natur, wie wir das Unternehmen aufgestellt haben, waren nicht unendlich viele andere Leute da. Und dann haben wir quasi geguckt, ey, wie können wir das ändern? Und dann haben wir ein standardisiertes Managementprogramm, also so ein Lernprogramm vom Harvard Business Mentor eingerichtet und das durch Coaches bei uns begleitet, um quasi so gerade Schulklassen zu machen, das begleitend im Unternehmen quasi zu lernen, um so einen gemeinsamen Standard zu haben. Mhm. Und das war schon sehr cool, weil jetzt irgendwie haben wir die dritte Klasse quasi durch, also 30 Leute. Und dann geht es darum, ey, was für ein Führungsverständnis haben wir, welche Werte haben wir, wie fällt einem das auf, wie halte ich gute Gespräche mit den Leuten. Und das hat schon viel zur Verbesserung insgesamt beigetragen, oder zur Entlastung von uns und dadurch auch zu einem besseren Unternehmen, weil ich sagen würde, die Leute, die dann da sind, wenn sie für weniger Leute zuständig sind, dann können die sich mehr mit den Menschen beschäftigen. So, und wenn ich einen Manager angucke, es gibt von Stefan Mehrath ein Buch, das ist Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer, das finde ich ganz gut. Und der beschreibt. Das
verlinken wir in den Shownotes.
Cool. Und der unterscheidet, ich erkläre kurz einmal das Modell, der unterscheidet von drei Sorten von Arbeit, und das fand ich ganz cool. Er meint, es gibt fachliche Arbeit, und fachliche Arbeit ist, ich bin Programmierer, ich bin Tischler, ich mache irgendwas und ich benutze meinen gesamten Fokus, um mich auf eine Sache zu konzentrieren und das zu lösen. Und als zweite Form gibt es den Manager. Der Manager ist im besten Sinne jemand, der einer Gruppe von Menschen hilft, zusammen effizienter zusammenzuarbeiten. Mhm. Und die Definition finde ich ganz gut, weil sie halt weg ist von dem, was man eigentlich viel negativ unter einem Manager versteht, weißt du? So, nur hierarchisch. So, ja, sondern ja. Ich finde halt, und um diese Arbeit gut machen zu können, musst du halt sehr breit gucken und musst halt sehen, wie Leute interagieren und hast halt ein breites Sichtfeld auf Menschen. Genau. Und die dritte Form von Arbeit, die er sagt, ist Unternehmer. Und der Unternehmer arbeitet eigentlich gar nicht in dem Unternehmen, sondern quasi guckt von außen auf das Unternehmen rauf und guckt, was ist eigentlich der Engpass von dem Unternehmen, wo sollte das Unternehmen eigentlich hin? Und man tut so, als wenn man gar nicht selber Teil davon wäre.
Ah, okay.
Und das fand ich ganz gut, weißt du, weil mir das halt eigentlich retrospektiv erklärt hat, warum, als das Unternehmen irgendwie 5-6 Mitarbeiter groß war, das manchmal so schwierig war. Dein Tag ist voll von Rollenkonflikten zwischen
diesen
Personen.
Genau.
Also fängst du halt morgens an und sagst, ja, jetzt programmiere ich das hier. Ja. Und dann denkst du mittags, ja scheiße, eigentlich müssen wir noch jemanden einstellen. Und dann sagst du irgendwie nachmittags, ach Mensch, sollten wir das nicht nochmal die gesamte Software auch für den spanischen Markt übersetzen, zum Beispiel, weißt du? Und im Prinzip diese Rollen widerstreben einander.
Ja, ja,
also
ja.
Der Programmierer will sich konzentrieren, endlich das fertig kriegen und der Manager denkt so, und mir hat das geholfen, irgendwie klarer zu kriegen, in welcher Rolle arbeite ich wann.
Ist die Durchmischung möglich?
Ja, die ist zwangsläufig, wenn du ein kleines Unternehmen hast.
Dann hat man sie definitiv, ja, aber ist sie auch erstrebenswert oder sagt er in dem Buch oder sagst du auch, man sollte irgendwann wirklich diese Phasen durchgehen, das Programmieren sein lassen, dann sich auf das Managen konzentrieren und dann mit der richtigen Größe Manager zu haben, um dann wirklich zum Unternehmer zu werden?
Ich glaube, ich möchte es nicht verallgemeinern, ich weiß nicht, was für alle jeweils das Richtige war. Also am Anfang war ich total vernarrt, echt dieses Produkt zu bauen. Ne? Also ich wollte dieses Produkt bauen und in Folge davon habe ich eine Firma bekommen eigentlich. Also weißt du, ich wollte nicht eine Firma haben, sondern ich wollte das Produkt bauen.
Ja, ja, ja.
Und dann irgendwann wird deine Firma immer größer und dann grenzt du eigentlich einen zeitlichen Konflikt zwischen ich bin der Designer, Programmierer, möchte das Ding nach vorne kriegen und da hängt mein Ego dran und dann hast du aber irgendwie immer mehr Managementaufgabe, immer mehr Leute und da musst du dich auch drum kümmern und irgendwann rennst du so einen zeitlichen Konflikt. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ja Mensch, eigentlich muss ich mich entscheiden. Also mache ich das oder mache ich das? Und ich habe dann irgendwann gemerkt, so ja, eigentlich ist klar, meine Rolle ist es viel mehr, nicht selber das Produkt mehr zu bauen, sondern ein Unternehmen zu bauen, das das Produkt baut.
Ja, ja.
Das habe ich intellektuell schon verstanden. Das Ding ist, ich hatte halt trotzdem mehr Bock auf Produkt früher. Ne?
Ja, ja.
Und irgendwann habe ich dann aber in meinem Kopf das hingekriegt zu sagen, wie wäre das eigentlich, wenn die Firma mein Produkt wäre? Und das hat es irgendwie in meinem Kopf leichter gemacht, weil ich...
So mein Change, ja.
Genau, so mein Change. Und ich habe mich dann so reframed und sagte, ja, cool, eigentlich ist das Unternehmen bauen, eigentlich auch wie ein Produkt bauen. Das,
ja,
kann,
klar.
Das kann auch total cool sein. Ja. Genau, und dann habe ich mich selber ein bisschen ausgetrickst und jetzt finde ich das cooler. genau. Aber ja, man... Also ich meine, das Coole an diesem Weg ist irgendwie, du lernst halt viele Sachen. Erst lernst du fachlich, dann lernst du quasi Leute zu managen. Und... Du lernst halt immer mehr Unternehmer zu werden und wie es ist, einen Manager auszubilden. Und also, es ist halt jede Menge Probleme, aber du lernst halt durch die Probleme die ganze Zeit viel. Ja.
Glaubst du, dass es, dass ein Unternehmen schlechter wird, wenn jemand denkt, er hat es geschafft?
Ja.
Ja, oder?
Ja.
Also ich glaube, man...
Ja.
Ja. Also bald mal an den Punkt kommt, wo man denkt, so jetzt habe ich es, jetzt, dann ist eigentlich schon der Weg vorprogrammiert, dass es jetzt bergab geht, oder?
Ja, ich glaube, es ist einfach Arroganz. So.
Ja, also, okay.
Und ich glaube, sobald du das wirklich selber glaubst, hörst du halt auf, dem Kunden zuzuhören, du hörst halt auf, irgendwie zu sagen, wie muss das Unternehmen eigentlich anders aufstellen, du hörst halt auf den Markt zu gucken, auf die Konkurrenz zu gucken, weil du quasi denkst, ja, alles klar, ich bin hier in einer so tollen Position und ich glaube, das darf nicht passieren. Oder dann solltest du es lieber abgeben an jemand anderen.
Vereinfacht gesagt heißt es ja, der Weg ist das Ziel, oder? Also wenn ich sage, genau. Ich habe es geschafft, bin ich angekommen.
Ja, genau.
Und dann kann ich jetzt, okay, jetzt bin ich zufrieden. Ich lege mich jetzt in meinen Sarg und tschüss.
Ja, dann solltest du das Unternehmen lieber abgeben an deinen Nachfolger, glaube ich. Also das ist die These von dem Buch von Stefan Merath. Er sagt halt, handel so, dass du dein Unternehmen letztendlich übergeben könntest an einen Nachfolger. Und was er damit eigentlich sagt, handel so, dass du dein Wissen überträgst, dass du das prinzipiell machen könntest und probier dein Wissen, was du selber hast, was nur in dir steckt, zu explizieren und anderen Menschen in die Hand zu geben, dass sie damit arbeiten können. Und deswegen finde ich diese These ganz gut, weil im Prinzip zu sagen, du bereitest dein Unternehmen für einen Unternehmensnachfolger vor, selbst wenn du das gar nicht vorhast. Es ist halt dieser Arbeitsprozess, sich zu lösen und zu sagen, wie kann ich das eigentlich prinzipiell abgeben, als Übung, der hilft, dein Wissen zu übertragen.
Genau. Das ist spannend. Also ich merke selbst gerade, ich habe das gerade so parallel übertragen auf mich als Comedian und Comedy-Kollegen. Ist genau das Gleiche.
Ja, glaube ich. Also hat, glaube ich, auch nichts mit dem Thema zu tun.
Scheißegal. Genau, egal welche Branche, egal ob du alleine bist oder es geht ums große Ganze.
Richtig. Ja. Genau. Deswegen finde ich es eben so cool mit unseren Kunden, weißt du, weil die alle selbstständig sind und alle so ihr Zeug machen. Und letztendlich ist es genau das Gleiche. Also das Werkzeug, was die Leute hinterher an der Hand haben, ist ein anderes. Aber also, ob sie nun einen Kochlöffel in der Hand haben oder eine Tastatur oder
einen
Schraubschlüssel oder was auch immer, ein Mikro, völlig egal.
Wie wird sich der Arbeitsmarkt aus deiner Perspektive in den nächsten 10 Jahren verändern?
Also ich glaube und ich hoffe auch, dass noch mehr Leute den Mut haben, sich selbstständig zu machen mit der Idee, an die sie glauben. Also dass sie Bock haben, keine Ahnung, zu ihrer Leidenschaft, die sie eigentlich irgendwie die ganze Zeit irgendwie so neben sie hegen und sagen so, das ist cool, das ist das eigentlich, was ich machen möchte. Oft schwingt da noch mit dieses, ja, aber damit kann man ja kein Geld verdienen oder damit kann man das nicht.
Und die Rente.
Genau, die Rente und die ganzen Sachen nicht. Ich glaube einfach, wenn mehr Leute sagen, hey cool, ich habe den Mumm und ich starte jetzt und mach das und probiere das, dass das cool ist. Und das würde ich mir wünschen. Also, weil letztendlich, keine Ahnung, wenn man sich so manchmal umguckt im Freundeskreis, dann gibt es viele Leute, die sagen, also wie viele Leute machen wirklich das, was sie wollen? Gar nicht so viele, sondern sehr viele sagen, ich würde gerne das und dann kommt aber das Aber.
Ja, ja.
Und ich glaube, wenn halt mehr Leute das wirklich tun würden, was sie lieben und das probieren könnten und auch damit okay sind, wenn das vielleicht mal nicht klappt und einen zweiten Anlauf nehmen, dann hättest du insgesamt mehr Leute, die ihre Leidenschaft verfolgen. Wahrscheinlich hättest du eine bisschen bessere Welt.
Ja, viele Leute reden ja in Konjunktiven und schieben das alles vor sich her. Irgendwann mache ich das mal. Ne? Das ist ja, als ob ich mit dem Sex warte bis ins hohe Alter, weil dann vielleicht besser wird.
Ja.
Und
genau.
Naja.
Würde nicht passieren.
Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich hätten wir. Wir hätten eine bessere Welt, wir hätten eine glücklichere Gesellschaft, wir hätten wahrscheinlich weniger Krankheitsfälle. Und wahrscheinlich, und das ist das Interessante, um nochmal auf meine tolle Linie von Menschenfreund und reine BWL, ich glaube, wir wären sogar auch alle produktiver. Wir würden eine bessere Wirtschaft auch haben. Wahrscheinlich würden wir auch mehr verkaufen ins Ausland, die Produkte wären besser. Wir hätten weniger Druck, weniger psychische Probleme, wie wir ja gerade schon eine ordentliche Schwemme bekommen. Weil wir sitzen alle in einem Boot. Und ich glaube, dieses mehr wir und das ist unsere Aufgabe vielleicht. Nicht nur durch den Podcast, sondern auch durch unser tägliches Tun, Menschen zu inspirieren.
Ein bisschen die Idee des Grundeinkommens, da müssen wir auch noch mal einmachen.
Bist du ein Freund des Grundeinkommens?
Ich finde es cool, ja.
Ja, okay.
Also ich meine, es ist die Frage, wer vom technologischen Fortschritt profitiert. Das finde ich schon cool, wenn insgesamt die Gesellschaft davon profitiert und nicht nur ein paar Unternehmen. So. Also ich finde es gut, ja.
Dazu machen wir auch nochmal einen Podcast.
Dazu machen wir einen.
Ja.
Versprochen.
Los.
Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt.
Ja, danke.
Wie immer. Macht euch einen schönen Tag.
Ja, danke.
Genießt die Zeit und wie ein thailändischer Mönch in Chiang Mai, als ich 11 Tage im Kloster war, zu mir gesagt hat, Frank, do what makes you happy. Und das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Macht das aus eurer Leidenschaft.
Was haben die 6 Freunde gesagt? Egal.
Ich habe jetzt 9 in Thailand. Cool. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Danke.
Tschüss.